Ich glaube, Deutschland ist zu langsam und Langsamkeit wird teuer.
Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist heute wieder eine neue Sondersendung zum Thema Rettet das Prüfzentrum. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich bin äußerst dankbar, dass der Sebastian Zirfers von der Firma Pfizer Deutschland dabei ist und uns mal die Perspektive eines Sponsors gibt und wo es dahin geht. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mich herzlich bedanken und willkommen, Sebastian.
Ja, hallo Alexander, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Wir sind alle hoch motiviert. Wir wollen mehr klinische Forschung in Deutschland machen. Aber dann kommt die Realität. Und was bedeutet das denn für Pfizer? Wo seht ihr euch selbst? Wie wichtig ist für euch in diesem Zusammenhang überhaupt Deutschland?
Also vielleicht zuerst mal, Deutschland ist für Pfizer ganz generell einer der größten Märkte weltweit. Es hängt immer so ein bisschen dritt- oder viertgrößte Markt. Das schwankt quasi nicht täglich, aber monatlich. USA mit Abstand der größte, dann China und dann Deutschland oder Japan jeweils als drittgrößter Markt. Das ist so der Marktfokus. Wenn wir uns beim Thema klinischer Forschung das anschauen, ist es so, dass Deutschland hier weltweit nur ungefähr dann Pfizer intern auf Platz 15 liegt. Also es gibt ein absolutes Mismatch zwischen dem, wo wir im Marktsegment stehen und dem, wo wir in der Forschung stehen. Und für uns, wir sind ein forschendes Pharmaunternehmen, also vielleicht zu mir, ich leite den Bereich Policy and Communications bei Pfizer. Das heißt, ich gucke eher immer strategisch auf systemische Ebenen und auf politische Ebenen natürlich, kommunikative Ebenen. Und wir sind ein forschendes Pharmaunternehmen und ein forschendes Pharmaunternehmen hat in der DNA Forschung. Und damit beginnt jede unserer Wertschöpfungsketten, jede unserer Versorgungsketten in Richtung Patientinnen und Patienten. Und wenn wir hier sehen, wo Deutschland steht, ist das natürlich was, wo wir auch als deutsche Organisation im großen Konzern sagen, da müssen wir besser werden, da wollen wir besser werden. Mhm. Und das haben wir dann auch aktiv getan die letzten Jahre und das können wir gleich nochmal vertiefen, das sind jetzt sehr allgemeine Punkte. Aber wir haben uns zum Ziel gesetzt, innerhalb der nächsten Jahre die klinische Forschung, vor allen Dingen in unserem Schwerpunkt der Onkologie, in Deutschland zu verdreifachen. Und das ist noch nicht mal ein hehres Ziel, weil der Ausgangspunkt ist so, dass es durchaus erreichbar ist, das zu schaffen. Aber dafür bedarf es natürlich vieler Faktoren. Ja. Die sind Pfizer-intern, die sind aber auch im System begründet.
Ja, fangen wir doch da mal an. Verdreifachung hört sich ja erstmal fantastisch an. Ich glaube, alle freuen sich, wenn mehr in Deutschland geforscht wird. Jetzt wissen wir aber, dass die Prüfzentren nicht unbedingt die ganzen freien Kapazitäten haben, vor allem in der Onkologie. Und wie muss man sich das dann vorstellen? Wie wollt ihr dem dann, wie wollt ihr dann gucken, dass sie dann eure Projekte auch die Priorität einräumen, die sie sicherlich haben?
Also wir haben uns zunächst mal im letzten Jahr das Thema klinische Forschung in Deutschland sehr systematisch angeschaut. Und haben das unter anderem gemeinsam gemacht mit dem INAF, also ein etabliertes Institut in der angewandten Versorgungsforschung in Deutschland. Und haben dann auf Basis wirklich von Expertinnen-Interviews mit, ich glaube, es waren 13 oder 14 Experten aus Wissenschaft, aus Industrie, aus Versorgung, aber auch aus Zentren im ambulanten wie im stationären Bereich und Patientenvertreterinnen, auch sehr wichtig, weil das ja die unmittelbaren Beteiligten sind, angeschaut. Und die Fragen, die aufgekommen sind, sind natürlich meistens die Frage von Planbarkeit und Geschwindigkeit einer klinischen Studie. Es ist die Frage von Rekrutierung und Datenqualität, die den Studienerfolg bestimmt. Und es ist auch die Frage von Regulierung, Vertragsgestaltung, die vorhersehbar sein müssen. Und wenn wir darüber sprechen, hat Deutschland, und das kam so als Bottomline raus, wissenschaftlich super starke Voraussetzungen. Also die Grundlagenforschung ist da, die Forscher auch an den Zentren sind da und sind state of the art international. Wenn es dann aber in die Struktur geht, verliert Deutschland an Attraktivität. Das heißt, Geschwindigkeit, Standardisierung, Digitalisierung, das sind die Themen, die da eine große Rolle spielen.
Das interessiert mich. Da möchte ich gerne nachhaken. Also wo siehst du da denn die Wettbewerbsnachteile? Wo hakt es? Was merkt ihr als Sponsor? Oder anders gesagt, wo würdet ihr es als Sponsor wünschen, wo es besser wird?
Also eine der Kernantworten ist definitiv die Fragmentierung, die wir haben. Ja? Also es sind erstmal, wenn wir von systemisch oben drauf schauen, es sind super viele Ebenen, es sind super viele unterschiedliche Prozesse. Jedes Bundesland, jede Klinik hat ihre eigenen Prozesse. Und das ist, gerade wenn wir uns in der Onkologie bewegen, wo es natürlich viele Zentren bedarf, in der immer spezialisierteren Therapie hier, ist es super schwierig, da das wirklich breit in Deutschland aufzustellen. Wenn wir uns anschauen, startet bei der Vertragsunterzeichnung. Ja? Also in Deutschland brauchen wir so um die, können wir bis zu 300 Tage und mehr brauchen bis zur Vertragsunterzeichnung. Und jetzt müssen wir gar nicht in die USA gehen, sondern wir gehen nach Spanien innerhalb der EU, gleiche regulatorische Grundlage in der europäischen Klinikrichtlinie. Und die brauchen so um die 111 Tage nur. Ja? Also da ist man bis zum Vertrag wesentlich schneller. Und dieser Punkt Geschwindigkeit ist der, der unmittelbar zum Punkt Wettbewerbsfähigkeit wird. Weil er für uns am Ende, jeder Tag, den wir in der Studie schneller sind, hilft es, dass das Produkt schneller zu den Patienten kommen kann am Ende.
Da bin ich völlig bei dir. Also ich versuche das nochmal zu fassen. Das heißt, du würdest für Prüfzentren, würdest du erwarten, dass die ihre Prozesse auf Geschwindigkeit, Vertragsprüfung und Co. auslegen, dass sie schnellstmöglich loslegen können. Das ist der größte Hebel, um eine Studie von euch zu bekommen.
Das ist einer der schnellsten Hebel zu Beginn des Prozesses. Ne? Und im nächsten Schritt reden wir dann über Rekrutierung. Natürlich Rekrutierungsgeschwindigkeit zählt dann auch. Also da dran zu bleiben, die Studie schnell zu rekrutieren, die Patientinnen schnell einzuschließen. Das ist dann der zweite Geschwindigkeitsbestandteil. Aber ja, und da will ich gar nicht auf die Prüfzentren, glaube ich, im Speziellen oder im Einzelnen zeigen, sondern wir sehen das halt als systemische Frage, die dahinter liegt. Also 2024 wurde das Medizinforschungsgesetz ja verabschiedet und das zeigt den politischen Willen, dass sich was verändern soll, auch beim Thema Regulatorik. Geht es weit genug oder es befindet sich in der Umsetzung? Auch das zeigt diese INAF-Studie, die wir gemacht haben, die Experteninterviews. Da wird es jetzt sehr darauf ankommen, dass das dann auch in der Umsetzung stattfindet. Also dass diese Mustervertragsklauseln zum Beispiel, die da vorgelegt wurden, dann auch in der Praxis angewandt werden oder dass man zumindest mit mehreren Zentren die gleichen Verträge abschließt, sodass man da eigenen Mustervertrag quasi da relativ schnell auch neue Studien einbringen kann.
Aber das ist ein guter Punkt. Also ihr als Pfizer steht auch hinter diesen Mustervertragsklauseln. Ist das korrekt?
Sagen wir mal so, wir sind ein internationaler Konzern.
Haben wir mal gehört,
genau.
Ja.
Also von daher wird das alles immer global angeschaut. Es gibt auch Adaptionen, die unser Verband, der Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller, gemeinsam gemacht hat mit den Universitätskliniken, mit dem Netzwerk der Universitätskliniken, die da Vorschläge gemacht haben. Und ja, wir versuchen das so gut es geht damit einzubringen, ja, und das mit umzusetzen. Aber es ist der Startpunkt, ja, von dem aus man sich gemeinsam vorentwickeln kann und der uns intern hilft, der uns aber auch extern hilft. Heißt das, dass der Vertrag, und das gilt, glaube ich, für beide Seiten, heißt das, dass die Mustervertragsklauseln immer 1:1 so angewandt werden? Ich glaube, es sind ja nur Klauseln, es ist noch kein Vertrag, da gehört noch viel mehr dazu.
Ja. Was unterscheidet denn also ein gutes und attraktives Prüfzentrum aus Sponsorensicht? Es ist also wirklich, man hat die Prozesse im Griff, man ist schnell in der Vertragsabschluss und das schnell heißt hier unter 100 Tage. Wäre das ein faires Assessment oder was bedeutet schnell?
Also wenn wir schon mal schneller werden als heute, ist das schon mal ein großer Gewinn. Ja. Wenn das wettbewerbsfähig ist mit den Tagen, die wir in Spanien, in Frankreich sehen, also die unter 100 Tage, dann ist das durchaus, glaube ich, ein Ziel. Also das ist jetzt kein…
Ja, dann fangen wir doch damit an.
Dann sind wir da, glaube ich, drin. Und ansonsten ist natürlich die klassischen Themen, ne? Also Verlässlichkeit, Transparenz, eine realistische Rekrutierungsplanung, klare Kommunikation, Qualitätskultur. Ich glaube, das sind so die Fragen sind und persönliche Vermutung, ich glaube, da klare Schnittstellen und planbare Prozesse sind eine Entlastung für beide Seiten. Also es ist nicht nur eine Entlastung für Pfizer, es ist eine Entlastung für die Zentren und je besser die Struktur, desto weniger Reibung in Budgets und dem Start der Studie.
Da bin ich bei. Jetzt hattest du vorhin gesagt, dass ihr ja verdreifachen wollt. Wie viele Studien bedeutet denn das in Deutschland ungefähr? Und mit wie vielen Prüfzentren muss man denn da so planen? Oder was ist denn da?
Das kommt ein bisschen darauf an, wie viele Studien das sind. Wir haben heute so um die 70, das schwankt ja immer so grob, so um die 70 Phase 1 bis Phase 4 Studien an ungefähr 400 Prüfzentren in Deutschland.
Ja, und das, wenn ihr das jetzt verdreifachen wollt, optimalerweise mit den gleichen.
Ob die Anzahl der Prüfzentren dabei steigt, kann ich dir nicht sagen. Da müssen die Experten in der Clinical Site Operations ran. Und wenn wir das verdreifachen wollen, heißt das nicht, kann ich die Zahl der Studien nennen, weil das hängt von der Pipeline ab, das hängt von den Produkten ab, die da kommen. Das heißt, ich kann keine konkrete Zahl an Studien nehmen, aber es wird eine signifikante Mehrzunahme an Studien bedeuten. Also Pfizer selbst hat die größte Pipeline der Industrie. Wir haben so um die 100 Produkte oder 100 Indikationen in der Pipeline drin, von Phase 1 bis Phase 4. Das ist die quantitativ höchste Pipeline der Industrie. Entsprechend brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen, dass das allein schon mathematisch eigentlich zu einer Zunahme der Studien führen würde, wenn der Standort Deutschland wettbewerbsfähig ist und da das entsprechend bereit ist aufzunehmen. Wir wären da bereit und wir pushen auch intern dafür. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Hm. Und wir sehen das Commitment aus New York dafür, das auch zu tun.
Du hattest ja vorhin gesagt, Deutschland wäre der dritt- oder viertgrößte Markt für Pfizer. Von der Studienseite sind wir aber dann eher auf Platz 15.
Und natürlich, ich vertrete ja Pfizer Deutschland hier. Natürlich ist unser Ziel für Pfizer Deutschland, das dann auch entsprechend auf Augenhöhe zu bekommen. Ja? Und dafür brauchen wir eben die Verdreifachung.
Dann gehen wir mal in die Tiefe rein. Was sind denn aus eurer Sicht die größten Hürden, wenn ihr neuen Prüfzentren in Deutschland aufbauen wollt? Also sind wirklich echt simpel weg die Vertragsverhandlungen, dass es da immer wieder dran scheitert und dass es das ewig lang dauert oder kurz gesagt,
Das gilt nicht nur für uns, sondern auch diese INAF-Expertenstudie, das ist, glaube ich, die etwas aus der größeren Ebene drauf schaut, dass genau diese komplexen Vertragsprozesse und Budgetdiskussionen als Folge von fehlender Standardisierung und wahrscheinlich gehört dazu auch das Thema Personalknappheit und dann am Ende auch die Rekrutierung, die Knackpunkte sind. Also das ist nicht nur was Pfizer-spezifisch ist, das ist was wir industriespezifisch sehen.
Das würde ja heißen, dass eigentlich so große, ich sag mal, man hat ja jetzt mit dem Gesundheitssystem, wird ja jetzt mehr alles in mehr als Gruppe gemacht, dass sich eigentlich so große Verbünde sich eigentlich besonders eignen würden, als Partner für eine Pfizer, da sich hinzustellen, zu sagen, wir standardisieren unsere Prozesse und wir sind gerne bereit, da ein attraktiver Partner zu sein.
Wenn das so der Fall ist, ja. Also je mehr man als Verbund, als mehrere zusammen, genau diese Frage, dann ist das etwas, was attraktiv ist, ja? Weil Studien in der Onkologie gerade an mehreren Zentren stattfinden und da gehe ich nicht durch mehrere Ethikkommissionen durch. Das ist auch eine andere Frage, die ich noch gar nicht genannt habe, aber die Frage der Ethikkommission, dass ich durch jede Ethikkommission einzeln durch muss, ist nochmal extra verzögernd, ne? Also ein gegenseitiges Anerkennen wäre auch von Vorteil in dem Fall. So, und das gilt für große Verbünde, wenn die sich eine gegenseitige Anerkennung schaffen, ist das was, wo wir gar nicht in Richtung Politik zeigen müssen, sondern was untergesetzlich, wie das so schön heißt, möglich wäre.
Aber da muss ich sagen, das Thema klinische Forschung findet auf Geschäftsführerebene eigentlich im Moment nicht statt.
Auf Geschäftsführerebene bei den Kliniken meinst du?
Bei den Kliniken, ja.
Weil bei uns, kann ich dir sagen, findet es auf Geschäftsführerebene voll statt.
ja, das kann ich mir vorstellen. Habt ihr da schon überlegt, wie ihr da die Klinikgeschäftsführer und Co. eher mitnehmen könnt oder da Anknüpfungspunkte findet? Ich meine, das Thema ist ja wichtig, ne? Alle schreiben ja Verluste, alle suchen freie Erlöse, aber irgendwie klinische Studien ist irgendwie noch nicht ganz so auf dem Bildschirm. Woran kann das liegen?
Also ich meine, was wir natürlich tun ist, wir investieren in Deutschland, wir setzen uns für politisch bessere Rahmenbedingungen ein und wir versuchen daran zu arbeiten, diesen Zugang zu Studien zu verbessern. So, mit dem Commitment, das zu verdreifachen und darüber zu reden und da auch, ich meine, deshalb bin ich heute bei dir auch, ja, also da genau darüber zu reden, da die Awareness zu schaffen. Es ist nicht nur Pfizer, die hier mehr klinische Forschung nach Deutschland bringen wollen. Das Medizinforschungsgesetz hat Hürden abgebaut. Deutschland ist nicht nur für Pfizer einer der größten Märkte, sondern für alle Pharmakonzerne. Also gehe ich von aus. Zeigen auch die Daten der Verbände. Von daher ist genau das drüber reden. Wir sind interessiert. Es gibt den Drang, international hier mehr hinzukommen. Und dann müssen wir auch gucken, wie erreichen wir entsprechende Klinikdirektoren, wenn du sagst, das sind die richtigen Ansprechpartner dafür. Ich glaube, ja, würde ich dir recht geben, aus der Erfahrung ist immer besser, auf Geschäftsführerebene einzusteigen, als wenn man Dinge systemisch verändern möchte und dann eben auf anderen Ebenen die entsprechenden haben, die das umsetzen und unterstützen. So, und da ist wichtig, wie bekommen wir die Umsetzung in die Praxis hin, sodass die Standards überall ankommen und auch umgesetzt werden, gesehen werden.
Ja, das fängt aber dann an, dass die Geschäftsführung oder auch bei den großen Klinikverbünden, dass die dann auch das Thema auf den Schirm aufnehmen. Und was wir aber jetzt auch vom Bundesverband des nichtärztlichen Studienpersonals in der klinischen Forschung e.V. wahrnehmen, ist, dass gerade bedauerlicherweise das Gegenteil passiert, dass Mitarbeiter in Prüfzentren abgebaut werden. Und wir können uns diesen Mismatch gerade nur schwer erklären. Vielleicht hast du die Idee, warum das so passiert, oder
verstehst
du auch wie vom Wald?
Ich bin nicht tief genug in Klinikprozessen drin, um das beurteilen zu können. Was ich dir sagen kann, ist, was wir tun und was Politik schaffen möchte. Und wenn das was ist, wo wir sagen, das ist ein Unterfinanzierungsthema der Kliniken, ist ja auch ein großes Thema. Und wenn der Politik falsche Erwartungen hegt, wenn Industrie darauf geht und es auf der anderen Seite nicht wiedergespiegelt wird, wird das System nicht funktionieren. So ist meine spontane Analyse.
Ja.
Und dann müssen wir schauen, wie schaffen wir es, diese Bedürfnisse auf der Klinikseite entweder politisch zu spiegeln oder auf anderen Ebenen dann auch wiederzufinden, sodass eben die personelle Ausstattung da ist, die es braucht. Weil es gibt das politisch erklärte Ziel, Deutschland soll forschungsstärker werden, nicht nur Deutschland, Europa soll hier vorwärts kommen, und dann ist aus meiner Sicht die Erwartung, dass dann das auch sich in den Strukturen widerspiegeln muss und spiegeln darf.
Dann gehen wir doch mal in den Tiefen rein. Kliniken dürfen per Definition nicht querfinanzieren, sie müssen kostendeckend arbeiten. Wie geht ihr denn damit um, wenn die Kostenkalkulation oder dergleichen, ist es ein Geldthema, also ist es ein dass die Industrie nicht ausreichend die Studien finanziert? Oder was ist da eure Perspektive als Sponsor? Ist das ein Thema, was ein Problem ist?
Also ich glaube, wenn wir uns das anschauen, ist der wirtschaftliche Druck auf der Klinikseite, der ist uns, glaube ich, allen sehr bewusst. Ja? Das ist keiner, der, ich meine, brauche ich nur die Zeitung aufzumachen, brauche ich noch nicht mal in der Gesundheitsbereich aktiv zu sein, dann weiß ich das. Gleichzeitig steht das ein bisschen in dem Thema, dass wir Studien im internationalen Wettbewerb stattfinden lassen. Und die müssen planbar gemacht werden. Und deshalb nochmal dieses Thema Transparenz, Standardisierung, klare Leistungsdefinition sind da entscheidend im internationalen Faktor. Und das ist auch das, was, wenn wir uns diese INAF-Studien nochmal anschauen, diese Systemfaktoren, Harmonisierung, Einbindung auch der ambulanten Versorgung möglicherweise in diese Fragen als zusätzlichen Trigger. Aber auch Digitalisierung kam in den Experteninterviews immer wieder vor. So. Und da hilft, glaube ich, Digitalisierung, um das Buzzword dann mal zu bringen, hilft, um da ranzukommen. Aber am Ende wird sie auch keine Governance ersetzen. Ne? Standards und Zuständigkeiten sind, glaube ich, der Kern in dieser Frage, die du adressiert hast. Ja. Und da müssen wir, glaube ich, gucken, wie schaffen wir es, so dieses Kostendeckung versus Wettbewerbsfähigkeit. Das ist ja so dieses Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen, indem wir jetzt auch diskutieren, ne, glaube ich.
Ja, das ist ja auch so, ne? Also wir haben ja ein gemeinsames Ziel. Die Kliniken sollen auch ihren Kosten, die sie dafür haben, auch anteilig verlangen. Ist ja nicht das Problem. Aber ich habe das Gefühl, aber vielleicht kannst du mir da ein bisschen besser helfen, dass es hier natürlich immer eine gewisse Spannung gibt. Und das dann, einmal gibt es ja die normalen Vollkostenkalkulationen und dann gibt es immer einen immer größer werdenden Overhead. Ich habe ja sehr, sehr hohe Overhead-Beträge schon gehört. Und wenn ich jetzt das einfach mal im Vergleich zu Belgien reinschmeiße, das ist ja irgendwie bei 20%. Also kurz gesagt, es besteht ein gewisses Spannungsfeld, auch im internationalen Vergleich. Und dann ist jetzt die Frage, die wir jetzt gerade ein bisschen haben, ist Deutschland zu teuer? Und langsam oder beides?
Ich glaube, Deutschland ist zu langsam und Langsamkeit wird teuer.
Schön zusammengefasst. Ja, dann sitzen wir. Wir sind zu langsam, dadurch zu teuer und dadurch, dass wir uns das Thema nicht zentral vor Augen führen. Also mit anderen Worten, dass es ein wirtschaftlich relevanter Faktor für die Klinik ist, weil es kein Interesse hat. Gibt es da auch keinen Mechanismus, der das irgendwie optimiert und dadurch bleiben wir in diesem...
Genau, ich glaube, es ist nicht, weil jemand oder irgendjemand in einem Zentrum oder auf irgendeiner anderen Stelle das bremst. Ne? Also es ist, ich glaube, das Commitment mag da sein, aber die Strukturen sind viel zu komplex, um diese Wettbewerbsfähigkeit international zu haben. Und das ist so wenn du die Zeit bis zum Startup verkürzt und die Rekrutierung verbesserst, dann verbessert sich automatisch zumindest das, was ich in meinem Studium gelernt habe, eigentlich auch die Wirtschaftlichkeit. Das ist ja so die...
Ja, ja, das ist der Folgeprozess. So,
und dann,
ja, 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 ja.
Dann wird eben, je schneller, desto billiger und desto attraktiver auch für den Standort. Also win, win, win.
Also reden wir eigentlich kurz das, was wir im Allgemeinen in Deutschland gerade vorfinden, das ist das eine niedrige Produktivität, dass die gerade 1:1 auf die klinische Forschung zu übertragen ist. Es ist überbürokratisiert, es gibt keine oder häufig gibt es kein Ownership und wenn es 50 Tage länger dauert, dann dauert es 50 Tage länger, dann ist halt so. Es gibt keine KPIs und dadurch tingelt das so vor sich hin. Und ob es gemacht wird oder nicht, das ist dann nicht so schlimm. Ist das so zusammenzufassen und dadurch sind wir langsam und die Spanier sind da komplett hinterher, um da als Vergleich zu holen, die da einfach haben die Essenz erkannt und wie wichtig das ist, diese Einnahmen zu ziehen. Kann ich das so zusammenfassen?
Also ich glaube, dass der Wert von klinischer Forschung jedenfalls in anderen Ländern besser erkannt wurde und wird und da zumindest gehandelt wurde, das schneller umzusetzen. So. Nochmal zurück. Ich weiß nicht, ob wir wirklich den Wert nicht erkennen oder ob wir einfach nicht schnell genug sind in der Umsetzung der Themen, die wir besprochen haben. Ne? Weil ich glaube, es wird ja dann problematisch, wenn diese Bürokratie Patientenzugang und Innovationskraft schwächt. Und das tut es in dem Fall dann. Und das ist, glaube ich, keine Schuldfrage. Es spiegelt einfach so den wirtschaftlichen Druck und die fehlenden Strukturen wieder, die dahinter liegen. Und dann ist es das, was du wahrscheinlich so zusammenfasst, ja.
Und kostet das auch Arbeitsplätze dann?
Ich habe jetzt keine Rechnung, die sagt das A und B. Aber sagen wir so, das, was wir sehen, ist, dass jegliche Form von Investment startet bei der Verknüpfung aus Markt, also für uns ist es der Arzneimittelmarkt, Forschung, das ist der Beginn der Kette und dem dritten Anker ist die Produktion. Da wir haben als Pfizer alle drei Anker in Deutschland. Und nur wenn dieses Dreieck in Balance ist und wenn dieses Dreieck stimmt, dann folgen da auch entsprechende Investitionen. Wenn eines nicht da ist, dann ist es schwierig. Und ich glaube, in dieser Kette weiß ich nicht, ob es Arbeitsplätze kostet, das kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, und das ist, glaube ich, eine recht selbstbewusste Antwort, wenn wir stärker wären beim Thema klinische Forschung, würde das sehr viel positive Folgen haben für den Arbeitsmarkt und für eine resiliente Aufstellung in einem Zukunftssektor wie der pharmazeutischen Industrie, wie der Biotech-Branche für Deutschland und Europa. Und das beginnt bei Forschung und bei klinischer Forschung. Und das beginnt damit, dass wir, glaube ich, da gehen wir noch ein Level höher, das beginnt damit, dass wir die klügsten Köpfe so in Deutschland halten oder in Europa halten können und sie eben nicht in andere Länder oder Regionen abwandern.
Ja.
Und da reden wir jetzt nur über europäischen Wettbewerb, über den, meine ich jetzt nicht, aber über den richtigen internationalen Wettbewerb mit den richtig großen forschungsintensiven Regionen, USA und auch China. Ich meine, wir haben uns kennengelernt beim CDU-Wirtschaftstag, genau, beim Gesundheitswirtschaftstag. Und da hatte ich ein Slide mitgebracht, was ich immer noch sehr eindrucksvoll finde, dass laut dem Nature Index, also dem Magazin Nature, dass sich qualitativ, nicht nur quantitativ, den Output an Forschungsleistung im Bereich Biotech und Life Sciences und Co. anschaut, sind von den Top 10 Zentren mittlerweile 9 in China, 1 noch in USA. Deutschland, mein Talking Point war bis vor einem Jahr anders. Deutschland war bis vor einem Jahr noch unter den Top 10 mit den Max-Planck-Instituten. Das hat sich jetzt verändert. Die sind auf Platz 11, also noch eins tiefer abgerutscht. Sind immer noch eines der Top-Zentren weltweit, was für die Forschung in Deutschland spricht. Aber es zeigt auch, dass wir zunehmend an Wettbewerbsfähigkeit verlieren in dem Bereich.
Ja, also kurz gesagt, wir müssen uns wieder fit machen.
Ja.
Also braucht es eine Art Agenda 2030 für die klinische Forschung in Deutschland in dieser Hinsicht. Obwohl die Politik hat ja mit Medizinforschungsgesetz ja schon was gemacht.
Ich glaube, es ist ein guter Start, was die Politik da gemacht hat. Wir glauben, und deshalb haben wir das mit dem INAF im letzten Jahr gemacht, dass da wesentlich mehr noch passieren muss, dass es dann auch strukturmäßig besser wird. Ne? Also darüber haben wir gesprochen, dass wir noch schneller werden bei den Ethikkommissionen zum Beispiel, dass wir bei anderen Themen, das haben wir in dem INAF sehr gut ausgearbeitet und nicht nur wir, das haben andere Experten von anderen Sektoren, andere Unternehmen gesagt und da stehen wir dahinter und da eine breitere Basis zu schaffen, ob der Term Agenda 2030 der richtige ist, weiß ich nicht, aber da ein Ziel dahinter zu setzen und solche Prozesse gehen nur, es lässt sich nicht alles durch Gesetzgebung regeln, das um Gottes Willen, sondern es braucht dann auch die kreativen Köpfe unterhalb der gesetzlichen Ebene, sind meistens schneller und es lässt sich auch, und das zeigt es nochmal, Frankreich und Spanien unterliegen den gleichen Regularien in klinischer Forschung auf EU-Ebene, wie wir es tun. Und beim Thema Datenschutz und DSGVO und Co. Ja, also es sind die gleichen, das haben wir noch gar nicht, möchte ich jetzt gar nicht drüber, weil ich weiß, es ist...
Doch, bitte.
Aber unterliegen den gleichen Regularien und kriegen es wesentlich schneller hin. Und deshalb möchte ich mich da gar nicht mit China oder USA vergleichen, sondern in dem regularischen Setup, was wir haben, können wir mehr. So, da müssen wir noch gar nicht darauf zeigen, was sich verändern muss oder dass irgendwer im Bundesgesundheitsministerium irgendwas verändern muss. Die müssen auch ihre Sachen verändern, ja. Und auch wir müssen Sachen verändern und auch wir haben Sachen verändert. Wir haben uns das systematisch angeguckt, was sich verändern musste. Ja? Und das sind, glaube ich, alles Fragen. Wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, dann kommen wir dahin.
Darf ich da nochmal kurz drauf einhaken? Ich hatte mal ein paar Beispiele gesammelt. Ihr tut ja auch eine Menge. Also das heißt, ihr nehmt auch eure CROs mit und guckt, welche Punkte könnt ihr schneller sein, weil was wir auch von den Prüfzentren zurückgespielt haben, es dauert auch sehr lange, wenn man mit einem CRO verhandelt, weil ihr macht das ja meistens in der Regel mit einer CRO dazwischen. Bis man dann die schlussendliche Antwort bekommt, dauert auch sehr lange und da gibt es auch Angriffspunkte, dass man da vielleicht schneller, oder wärt ihr bereit, da auch nochmal, sagen wir mal, so eine Art Sounding Board zuzulassen, wie man da aus eurer Sicht nochmal schneller arbeiten könnte, wäre das...
Also, da müsst ihr die Kollegen fragen, die sich darum kümmern, aber so erstmal grundsätzlich würde ich, glaube ich, antworten, dass jede Form von Dialog und miteinander reden, was man vereinfachen kann, das, ich meine, das macht mein Bereich mit Politik, das macht mein Bereich mit anderen Stakeholdern, ist immer hilfreicher, um gegenseitige Hürden zu identifizieren, weil Hürden können ja auch von unserer Seite kommen. Das ist ja nicht nur, dass die Hürden auf der anderen Seite entstehen. So, ne?
Was sind denn dann eure Next Steps, um politisch euch weiter nach vorne zu bringen, um dieses Ziel, was ihr habt, von internen Ranking 15 nach Platz 3 zu kommen? Wir wollen die Bronzemedaille hier in Deutschland haben. Was wollt ihr machen? Wie können die Hörer dieses Podcastes, was können die Studienkoordinatoren tun, um gemeinsam an diesem besonderen dritten Platz zu arbeiten?
Also das eine sind der politische Ebene, das andere ist diese subgesetzliche
Internes
Ebene.
Ranking,
genau,
ja.
So. Und dann, es gehört zusammen, weil es muss sich, es geht nicht nur, wenn wir sagen, wir wollen, das muss auf das Umfeld treffen, das dann auch will und das es umsetzt. So, und wenn wir uns jetzt politisch das anschauen, gilt, glaube ich, die konsequente Umsetzung des Medizinforschungsgesetzes. Da sind noch nicht alle Themen draus umgesetzt. Wir haben die Thematik Musterverträge jetzt durch. Wir müssen gucken, dass wir bei den Ethikkommissionen weiter vorwärts kommen. Die sind da auch mit aufgebracht, noch nicht hundertprozentig am Arbeiten, was da vereinfacht wurde. Wir haben weitere Themen im Bereich Strahlenschutz und Co., die da noch mit in der Umsetzung hängen. Und dann, und das ist, glaube ich, der zweite Punkt, und den haben wir eben kurz, du hast es Agenda 2030 genannt, wir haben es jetzt immer unter nationaler Roadmap oder Strategie genannt, sich da aufzunehmen, das ist das, was auch das INAF und was die Experten empfehlen, sich wirklich an einen Tisch zu setzen und zu sagen, was muss an welcher Ebene denn jetzt noch passieren, damit sich was verbessert, was muss sich gesetzlich verändern, was muss sich in den Zentren verändern, was muss sich bei Unternehmen möglicherweise verändern, was muss sich in den Netzwerken verändern, ja, das ist auch ein Thema, was wir hier haben. Dauerthema ist die Harmonisierung zwischen Bund und Länderebene. Da kommen wir wieder zum Thema Datenschutz, also Auslegung von DSGVO, die mit 17 Datenschutzbeauftragten, zwei in Bayern, glaube ich, die mit 17 Datenschutzbeauftragten entsprechend eine unterschiedliche Auslegung der Fragen hat. Ich glaube auch, die Frage, eine Dauerfrage ist die Frage der Digitalisierung, also Datenqualität, Interoperabilität, die damit reinkommt. Und dann auch als letzten Punkt, das ist auch wieder aus der INAF-Studie heraus, wie finden wir es auch, Anreize und Einbindungen zu schaffen für die ambulante Versorgung, weil das zunehmend in der Frage auch entscheidender wird, um Patienten zu rekrutieren.
Ja, das sehe ich auch so. Also vor allem der ambulante Bereich, die Fachzentren werden immer mehr ambulantisiert. Und das bedeutet, wie kriegen wir das hin, dass diese auch erheblich mehr klinische Studien machen? Und das ist übrigens ein ganz spannendes Thema. denn die verfügen dann meistens nicht über KKS-Netzwerke und Co. Das bedeutet, dass die Studienkoordinatoren, die in diesen regionalen Verbünden oder in den MVZs oder dergleichen oder in den Fachkliniken oder in Facharztpraxen dann arbeiten, dann quasi alleine vor sich hin arbeiten. Das heißt, die Ausbildungsstruktur dieser Fachkräfte, die da sind, muss dann auch ein sehr hohes Know-how mitbringen, damit sie die Umsetzung dann auch korrekt durchführen können.
Ja, also das sind die klassischen Policy-Hebel, ne? Und das ist der Fokus, den ich auch habe. Ja.
Ja. Okay, dann bleibt aber die Frage, wo würdest du dir Hilfe wünschen? Wo können wir, ne, das war ja die Eingangsfrage, wo können wir die Studienkoordinatoren, wo können die bei euch oder mit dir zusammen in diese Richtung klopfen, dass wir da einen gemeinsamen Weg finden und euch bei eurer internen Ranking-Challenge euch unterstützen? Ne?
Ich glaube, so viel. Bei uns intern heißt es immer Red Tape, also Bürokratie und so viel wie möglich davon aus dem Weg schaffen, wie auch nur irgendwie geht. Und da wirklich zu gucken, wo können wir schneller werden, wo könnt ihr schneller werden und da in den Dialog zu treten. Ich glaube, das gilt dann wahrscheinlich auf der konkreten Ebene für die Verhandlung der Studie, das ist nicht mein Job, aber auch auf der Ebene, was müssen wir gegebenenfalls gemeinsam in Richtung Politik, in Richtung Behörden noch kommunizieren, um da stärker zu werden. Und da Praxiserfahrungen, Praxisbeispiele zu haben, ist immer hilfreicher als das, wie das ja meine Profession auch gerne macht, auf der sehr theoretisch hohen Ebene zu bleiben, ohne in die Details zu gehen.
Ja, ich bin dann eher der Praktiker, ich muss es dann genau verstehen. Ja, für mich muss es sehr konkret sein, aber ich habe das mitbekommen, aber da würde ich dich gerne oder auch dein Team nochmal gerne dann mal mit den Studienkoordinatoren dann nochmal einladen. Vielleicht kann man da nochmal eine offene Runde haben, wo man dann nochmal ganz konkrete Ideen und Wünsche äußern könnte. Bevor wir jedoch langsam zum Abschluss kommen, hätte ich noch zwei, drei persönliche Fragen. Mhm. Was frustriert dich denn aktuell am meisten am Studiensystem und was macht dir da im Moment Hoffnung? Ich glaube, ich habe so ganz leicht etwas beim Thema Datenschutz vernommen, aber vielleicht kannst du das noch ausführen.
Nein. Diese Diskussion führen wir seit über 10 Jahren oder ich weiß gar nicht Datenschutz, sondern die Auslegung von Datenschutzregularien, ja. Das ist, glaube ich, der Punkt, weil ich glaube, ich bin persönlich der Überzeugung, Datenschutz ist ein sehr wichtiges Thema und absolut anerkannt. Aber ich glaube, die Auslegung und die Risikobewertung ist die Frage, die, glaube ich, da entscheidend ist, gerade im Thema Gesundheit.
Sind wir dazu übervorsichtig?
Das ist ja der Klassiker, wenn ich Patientinnen frage, ob sie bereit sind, ihre Daten zu teilen, um damit die Forschung voranzubringen, sagen alle mal ja, weil sie selber in der Situation sind. So.
Klar.
Und es gibt auch Umfragen, die genau das zeigen, ja. Und sind wir zu übervorsichtig? Ich glaube, wir sind nicht einheitlich. Das macht es schwierig. Wenn wir ein verlässliches System hätten, was verlässlich ähnliche Bewertungen herausbringt, worauf man sich einstellen kann, sei es als Konzern, sei es aber auch als Bürger, dann macht es das leichter. So. Und dann geht es gar nicht um das Level an Datenschutz, weil das bewegt sich in der Europäischen Union in einem gleichen Rechtsrahmen.
Eigentlich. Ja, das Niederländer kann ich teilweise gewisse Sachen auch nicht nachvollziehen. Die haben ja das Gleiche und trotzdem ist da wesentlich mehr möglich als hier. Und dann fragt man sich, hat man jetzt wirklich das Gefühl als Privatperson, dass seine Daten sicherer sind? Und als Privatperson würde ich sagen, nein. Ja, das.
Deine Ursprungsfrage war ja, was mich frustriert, ne?
Ja, genau.
Und genau das glaube ich. Also ich bin seit 9 Jahren bei Pfizer, auch jetzt schon länger im Gesundheitsbereich. Was mich frustriert, sind wir kennen die Probleme und wir beschreiben die Probleme perfekt seit Jahren. Also wir meine ich jetzt eigentlich fast alle im Gesundheitswesen. Aber die Umsetzung ist oft zu langsam. Und genau das gilt, glaube ich, auch beim Thema klinische Forschung. Und hier ist es besonders frustrierend, weil das ein Thema ist, wo der internationale Wettbewerb, der wartet nicht, bis wir uns hier verändert haben. Und das frustriert manchmal.
Ja, es ist, glaube ich, ganz, das sehe ich auch so. Und das ist vor allem, wenn man, wie du es vorhin ausgelegt hast, was das auch für eine wirtschaftliche Komponente ist, ist das sehr frustrierend, dass wir uns selber ein Beinchen stellen für den Grundlagen, die wir eigentlich hätten.
Ja.
Und nicht der Einzelne kann hier was bewegen, es ist wir gemeinsam. Ne?
Und das ist aber auch das, weil ich bin grundsätzlich Optimist, so äußere ich mich auch, ich komme aus dem Rheinland, so wie du wohnst ja im Rheinland, das heißt, du hast ja sehr viel mit uns zu tun als gesellschaftliche Gruppe, sage ich mal. Und es gibt super viele engagierte Menschen, Zentren und auch, und deshalb ist, wir reden heute drüber, wir sehen auch, die Diskussion findet statt. Die findet auch in anderen Foren statt als nur in der Gesundheitsbubble. Sie geht in wirtschaftspolitische Fragen mittlerweile mit rein. Also es ist die wachsende Bereitschaft, da auch Strukturen zu modernisieren. So. Und dass das Thema politische Priorität bekommen hat, zuletzt mit dem Medizinforschungsgesetz, das ist ein Anker, aber auch jetzt im Koalitionsvertrag wieder mit drin steht, das setzt wichtige Impulse. So. Und ich glaube, wenn da am Ende Patientinnen, die stehen im Mittelpunkt dessen, und dafür pragmatische Lösungen zu finden, das Engagement sehe ich und das Engagement macht dann auch Hoffnung, dass wir vielleicht dann auch in die Umsetzung kommen.
Das ist ein gutes Stichwort und ich glaube, vielleicht, was ich jetzt auch ein bisschen gelernt habe aus diesem Gespräch ist, dass ihr eigentlich vom Prüfzentrum erwartet, setzt euch Ziele. Wir wollen gucken, dass wir auf jeden Fall unter den 100 Tagen sind, da sind wir schon besser als die Spanier, ne? Dass man sich Ziele setzt und dass man auch ein Stückchen Ownership übernimmt. Und wenn es nur ein kleines Stückchen ist, dass man gemeinsam an ein Ziel arbeitet, unseren Wirtschaftsstandort da zu optimieren. Ist das eine Essenz, womit du mitlaufen kannst oder womit du mitgehen kannst?
Ich kann ganz persönlich immer damit mitgehen, Ziele zu haben, sie transparent auszulegen, eine entsprechende Metrik dahinter zu legen und dann zu gucken, wir gucken uns das nach 12 Monaten an, nach 2 Jahren an, wo stehen wir, wie haben wir uns verbessert? Und was müssen wir noch tun, damit wir zu diesem Ziel kommen? So, das gilt ganz sicher für diesen Bereich, das gilt aber auch für ganz viele andere Bereiche im Gesundheitswesen, da Daten transparenter zu machen und Metriken transparenter zu machen und dann sich auch Ziele zu setzen. Das ist was, was wir im Bereich Prävention, aber auch im Bereich klinische Forschung sicher sehen.
Ja, das ist doch mal ein gemeinsamer Weg. Ja, vielen Dank. Ich würde sehr dankbar sein, wenn wir nochmal ein Folgegespräch organisieren können. Das würden wir dann aber so machen, dann besorge ich Verstärkung, dann nehme ich ganz viele Studienkoordinatoren mit und dann gucken wir, dass wir da doch viel mehr dann in die Tiefe bohren können, wo wir gemeinsam gucken, wie können wir schneller sein, weil wir haben jetzt ein gemeinsames Ziel. Ich möchte auch, dass Deutschland in euer internes Ranking auf die Silber, ja, sagen wir mal, die Bronzemedaille kommt. Und wenn wir da gemeinsam an einem Strang ziehen, dann sehen wir, dass da was nach vorne kommt, was uns allen, aber schlussendlich auch den Patienten nach vorne bewegt.
Das ist das Ziel. Darum geht's.
Vielen Dank.
Danke.